Genau, weil die Ballaststoffe bewirken, dass der Zucker aus der Speise, die wir zu uns nehmen, langsamer über den Darm aufgenommen wird. Und somit verhindern wir diese ganz starken Blutzuckerspitzen, die wir nicht haben wollen.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Nils Behrens und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. Ein Thema, das uns auf Instagram immer häufiger begegnet, ist der Blutzucker und seine Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Immer mehr Menschen interessieren sich dafür, wie sie ihren Blutzuckerspiegel durch Ernährung und Lebensstil im Gleichgewicht halten können. Aber warum ist ein stabiler Blutzucker so wichtig? Und wie kann man ihn optimal managen? Das weiß meine heutige Gästin. Dr. Katharina Brüggemann ist eine renommierte Ärztin, die sich intensiv mit den Auswirkungen von Zucker auf die Gesundheit beschäftigt und mit ihren Aktivitäten das Bewusstsein für gesunde Ernährung und Prävention von Diabetes Typ 2 schafft. Als Expertin bietet sie fundierte und praxisnahe Ratschläge, wie man durch ausgewogene Ernährung und Lebensweise den Blutzuckerspiegel im Griff behalten und langfristig gesund bleiben kann. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Dr. Katharina Brüggemann.
Hallo, ich freue mich, heute hier zu sein.
Ach, Katharina. Achtest du am Sonntagsfrühstück eigentlich genauso auf den Blutzucker oder gibst du auch mal ein Glas Orangensaft?
Also mittlerweile trinke ich eher selten Orangensaft, sage ich ganz ehrlich. Vor allem nicht Orangensaft, den man im Supermarkt erhält.
Auf keinen Fall.
Wenn, dann presse ich selber frische Orangen aus. Mhm. Vielleicht noch ein bisschen Zitrone mit rein und dann haben wir gleich einen, zwar auch Fruchtzucker drin, das stimmt schon, aber keinen zusätzlichen Zuckerzusatz. Und die Vitamine sind natürlich sehr wichtig. Vitamin C ist das wichtigste Vitamin eigentlich, was der Mensch braucht.
Gut, dass ich hier Vitamin C auf dem Tisch habe. Kann ich dir gerne gleich mitgeben.
Sehr schön.
Ja, sehr gut. Sag mir noch mal, wie bist du denn das erste Mal zu diesem ganzen Thema Blutzucker gekommen?
Ja, ich habe ja Medizin studiert in Düsseldorf an der Heinrich-Heine-Universität. Für mich da war schon von Kleinkindern aus eigentlich klar, dass ich Medizin studiere. Also mich haben Ärzte fasziniert, eigentlich meine Kinderärztin. Und ich fand das immer so toll, dass sie mit Krankheiten, mit dem Menschen sich beschäftigt. Und überhaupt habe ich mich immer sehr für Wissenschaft, Biologie und so weiter während der Schulzeit auch interessiert. Und das hat mich dann zum Medizinstudium gebracht. Und nach meinem Medizinstudium bin ich nach Berlin gekommen. Von Düsseldorf aus als junge Assistenzärztin, weil ich fand Berlin toll. Ich musste hier auf dem Chirurgenkongress zu meiner Doktorarbeit einen Vortrag halten, war dann das erste Mal in Berlin als Studentin und war so beeindruckt von der Großstadt, dass ich gedacht habe, okay, ich bewerbe mich mal dort und dann schaue ich mal, ob ich dort eine Stelle bekomme und ich gehe mal für 2 Jahre nach Berlin und bin dann hier hängen geblieben.
Jetzt sind schon 4.
Ich bin über 20 Jahre hier, ne? Und auf jeden Fall, und dann der Chef in der Klinik, wo ich dann eben angefangen habe, der war auch gerade aus dem Rheinland gekommen, der war Kölner. Und ich war dort zum Bewerbungsgespräch, er hat mir direkt zugesagt und ich habe mir immer gedacht, ich will erstmal in die Innere, ich will erstmal Krankheiten heilen, Menschenleben retten, so das Klassische. Wir hatten damals Ideale, wir haben als Studenten Emergency Room geguckt und so, wir haben uns getroffen, also ich fand das einfach super spannend. Und dann bin ich direkt in der Gastroenterologie gelandet, als meine erste Station und dann hieß es, so, jetzt, bitteschön, Sie haben jetzt Patienten, die Magengeschwüre haben, Darmkrebs haben und Diabetes und dann saß da mein erster Patient mit neu diagnostiziertem Diabetes und ich musste den einstellen. So fing das auch alles bei mir an und es war super spannend, ich habe natürlich viele Stationen durchlaufen, aber es war spannend, sich mit Diabetes auseinanderzusetzen und ich habe sowohl die internistische Seite kennengelernt als auch die chirurgische, weil ich musste dann natürlich auch, es gab viele diabetische Füße, also wirklich fortgeschrittene Diabeteserkrankungen, wo eben Zehen amputiert wurden und so weiter. Es war alles nicht so schön, aber ich musste mich da intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Und heutzutage ist es ja so, auf Instagram, es wird ja gehypt, Blutzucker regulieren, Blutzuckerspitzen vermeiden und so weiter. Weil natürlich Diabetes ist wirklich eine Volkskrankheit, also auch die Inzidenz, also die Fälle nehmen zu. Und ich finde das toll, dass wir jetzt Aufklärung machen auf Instagram, dass wir so viele Menschen erreichen und denen einfach auch, die darüber aufklären, was ist Blutzucker? Was ist gesund zu essen, was nicht, was hat viel Zucker, was hat wenig, um einfach so ein bisschen diese Fälle zu senken. Also bisschen Präventionsarbeit zu leisten. Das finde ich ganz toll, dass wir diese Möglichkeiten heutzutage haben.
Und deswegen reden wir ja heute. Was mich immer interessieren würde, woran liegt es denn eigentlich, dass das so zunimmt? Also warum haben wir immer mehr Fälle von Diabetes?
Ja, ich habe mir mal die weltweite Statistik von 2023 angeschaut und man muss sagen, weltweit leben aktuell 537 Millionen Erwachsene, also im Alter von 20 bis 79 Jahre, mit Diabetes. Das ist wahnsinnig viel.
Das ist wahnsinnig viel. 500 Millionen.
Das sind ungefähr 10,5% der Erwachsenenbevölkerung. Also jeder Zehnte sozusagen. Mhm. Und es gibt ja zwei Diabetesformen oder Typen, Typ 1 und Typ 2. Und Typ 2 ist eben der, der assoziiert ist mit ungesunder Ernährung, Bewegungsmangel und so weiter.
Das heißt, für den einen kann man nichts, für den anderen ist ein bisschen selbstgemacht. Also jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen.
Genau. Und das macht sogar 90-95% aus. Das heißt, die Typ-1-Diabetiker, die ja durch eine Autoimmunerkrankung verursacht wird, die sind wirklich nur sehr gering. Es ist eigentlich 90-95% sind die Typ-2-Diabetiker, die eben bestimmte Risikofaktoren haben, um irgendwann mal Diabetes zu entwickeln. Natürlich ist auch ein bisschen genetische Veranlagung dabei, aber es ist oft eben auch falsche Ernährung, Bewegungsmangel, Stress, Schlafmangel und so weiter. Und das sind alles Faktoren, die wir beeinflussen können. Und deswegen finde ich das wichtig, dass wir darüber reden.
Dann reden wir mal darüber. Wir reden mal über das Thema Blutzuckerspiegel. So, das heißt also, da hattest du ja eben gerade schon so ein bisschen gesagt, dass es da so verschiedene, ich sag mal, Schwankungen gibt. So, woher kommen denn die eigentlich? Also, ist das nicht normal, dass es das irgendwie auch geben muss?
Ja, also wir haben ja der menschliche Körper ist ja ein ganz cleveres, ausgeklügeltes System eigentlich. Und wir haben ja, wir brauchen ja Zucker, um zu funktionieren.
Gerade das Zucker, Gehirn will ganz schön viel haben.
Glucose ist ja sozusagen ein Brennstoff. Ja, ohne Zucker können wir gar nicht funktionieren. Wir brauchen Zucker vor allen Dingen für die Nervenzellen und für die Muskelzellen. Das heißt Bewegung oder auch allein Denken. Dafür brauchen wir Zucker. Wir kennen das ja, wenn wir so unterzuckert sind, dass wir uns nicht konzentrieren können. Mhm. Ne? Uns fehlt dann Zucker. Genau, also Zucker ist unser Brennstoff. Und wir nehmen ja Nahrung zu uns und da ist ja Zucker drin. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wie viel Zucker brauchen wir und was ist, wenn wir zu viel Zucker zu uns nehmen? Mhm. Und der menschliche Körper besitzt ja das Hormon oder produziert das Hormon Insulin. Das wird in der Bauchspeicheldrüse produziert, in den sogenannten Beta-Zellen. Und das wirkt ja wie ein Schlüssel. Dieses Insulin öffnet die Zellen, damit die Glucose, also der Zucker, in die Zelle eindringen kann und dort in Energie umgewandelt werden kann.
Also ich stelle mir es gerade ein bisschen so vor wie bei Harry Potter und Gringotts. So, und da sind ja immer dann diese, was sind denn das? Das sind keine Elfen, das sind Goblins, wie heißen die denn in Deutsch? Aber auf jeden Fall, die dann eben halt dann das aufschließen. Das heißt also, nennen wir sie jetzt weiter mal die Goblins, mir fällt das erst aus irgendwelchen Gründen nicht das deutsche Wort nicht gerade ein, aber auf jeden Fall, die schließen dann sozusagen die Türen auf und dann kann Harry entweder Gold rausholen oder etwas reinlegen. Also genau. So ähnlich, also die Goblins ist das Insulin und das Gold ist das Zucker.
Genau, so okay. Kann man sich das vorstellen.
Sehr gut.
Und und deswegen brauchen wir natürlich Zucker. Und es ist aber manchmal so, dass wir zu viel Zucker zu uns nehmen. Und wir haben auch ganz viele andere Hormone. Spielt alles also eine große Rolle und der Körper reguliert. Ne? So, zum Beispiel haben wir zu viel Zucker zu uns genommen, wird mehr Insulin ausgeschüttet. Mhm. Haben wir zu wenig Zucker im Blut, fangen wir an zu unterzuckern. Wir bekommen erste Symptome, wir werden zittrig, Schwindel, Konzentrationsstörungen und so weiter. Und der Körper versucht dann, Zucker aus anderen Quellen zu gewinnen. Und er versucht immer, den Blutzuckerspiegel ungefähr konstant zu halten. Wir haben ja auch gespeicherten Zucker sozusagen. Aber natürlich tagsüber, wenn wir funktionieren vor allem und eben Zucker brauchen, ist die Hauptquelle ist halt die Nahrung. Mhm. Und deswegen ist es eben wichtig, sich ausgewogen zu ernähren, Blutzuckerspitzen zu vermeiden, weil sonst zu viel Insulin ausgeschüttet wird, was wiederum danach in eine Unterzuckerung hinüber rübergehen kann. Das heißt, wir sollten eigentlich darauf achten, nicht zu viel Zucker zu uns zu nehmen und so ein bisschen auch, ich sag mal, den Körper nicht zu ärgern. Ne? Und Zucker lagert sich ja auch in Gefäßen ab und so weiter. Wir verzuckern ja, das ist ja das Problem auch bei Diabetikern, wenn die nicht gut eingestellt sind. Der Zucker lagert sich ab, schädigt die Gefäßwände von innen und dann entsteht Arteriosklerose. Und das führt dann natürlich zu den klassischen Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz, ja, auch Gehirnarterien verzuckern sozusagen, bilden Plaques im Zusammenhang mit vielleicht auch noch zu hohen Cholesterinwerten.
Die Haut.
Die Haut sowieso. Also, ne, wir wissen, wir bekommen Pickel und so weiter, wenn wir zu zuckerhaltig essen. Also, das ist ein guter Blutzuckerspiegel, ein ausgewogener Blutzuckerspiegel und eine ausgewogene Ernährung ist wichtig einfach auch für die Lebenserwartung. Ja.
Man muss ja jetzt auch an dieser Stelle mal sagen, wenn wir die ganze Zeit sagen, der Körper braucht Zucker, dann geht es ja nicht darum, dass wir jetzt irgendwie diesen weißen Zucker, den man da irgendwie so, sag ich mal, so ist auf dem, so kennt, den man hat, um ihn in sich einen Tee reinzurühren oder sonst was. Aber wir reden ja nicht über diesen raffinierten Zucker, sondern wir reden ja eigentlich über Nahrung, die zuckerhaltig ist. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendwie ein Vollkornbrot esse zum Beispiel so, dann ist da ja quasi im Getreide ja auch eine Art von Zucker drin. Mhm. Also ohne den zugesetzten Zucker, der leider im Brot ja auch immer mehr häufig drin ist. Aber wir reden ja eigentlich über das oder Früchte oder keine Ahnung. Also Zucker ist ja sozusagen in gesunder Form in ganz vielen Quellen auch drin. Ne?
Genau, wir reden da hauptsächlich von Kohlenhydraten. Wir haben ja Kohlenhydrate, wir haben Proteine und wir haben Fette. Mhm. Und die nehmen wir ja täglich auch zu uns über die Nahrung. Und wir reden eigentlich hauptsächlich über Kohlenhydrate. Und es gibt gute und schlechte Kohlenhydrate. Die schlechten, das sind zum Beispiel Weißbrot oder raffinierter Zucker, verarbeitete Lebensmittel, die eben die einen hohen glykämischen Index haben. Dieser glykämische Index ist quasi die Blutzuckerwirksamkeit im Körper. Das heißt, wenn wir jetzt Weißbrot essen, dann schießt unser Blutzucker schneller nach oben, weil die Kohlenhydrate aus dem Weißbrot schneller im Darm aufgenommen werden und somit Blutzuckerspitzen verursachen. Das bedeutet wiederum mehr Insulin, mehr Stress im Körper. Und wenn der Insulinspiegel abfällt, können wir auch in eine Unterzuckerung rutschen, weil wir zu viel ausgeschüttet haben. Und deswegen gibt es eben verschiedene Lebensmittel. Und manche haben einen hohen glykämischen Index, die sind nicht empfohlen. Und manche haben einen niedrigen glykämischen Index. Und zum Beispiel jetzt Vollkornbrot. Ja, ist ja Weizen, aber da sind auch Körner drin und so weiter. Und Vollkornbrot enthält viele Ballaststoffe. Und Ballaststoffe sind unverdauliche Nahrungsbestandteile, die der Körper oder zum Großteil unverdauliche, die der Körper meist auch wieder ausscheidet. Er nimmt sich also die Vitamine, Mineralien und vielleicht Proteine, die er braucht, aber ein Großteil wird wieder ausgeschieden. Also das sind Fasern, ne, die wir da in diesen pflanzlichen Nahrungsmitteln haben, die die Verdauung anregen, die Darmbewegung auch anregen, aber die zum Großteil unverdaulich wieder ausgeschieden werden. Und da kommen wir natürlich auch zum nächsten Punkt. Weswegen sollten wir am besten Zucker mit Ballaststoffen kombinieren?
Ah, damit es dann sozusagen nicht solche Spikes gibt.
Genau, weil die Ballaststoffe bewirken, dass der Zucker aus der Speise, die wir zu uns nehmen, langsamer über den Darm aufgenommen wird. Und somit verhindern wir diese ganz starken Blutzuckerspitzen, die wir nicht haben wollen.
Ich habe ja mal gelernt, dass es auch die Reihenfolge eine große Rolle spielt. Das heißt also, das, was man üblicherweise hat, wenn man dann zum Italiener geht und als erstes mal diesen Brotkorb vorhat, dann kriegen wir ja Kohlenhydrate in Reinform sozusagen, ist eine ganz schlechte Idee. Ich meine, irgendwie haben wir es immer gewusst, dass das Weißbrot da vorher zu essen vielleicht sowieso eine schlechte Idee ist. Ja. Aber dass, wenn man den Salat, glaube ich, zum Beispiel vorher isst, dass man dann danach, sage ich mal so, erst den großen Teller Salat und dann die Pasta, dass man damit keine so großen Spitzen hat.
Genau, das ist nämlich der Grund, weil Weißbrot lässt ja sofort Insulin ausschütten und zwar viel. Mhm. Deswegen eigentlich das Weißbrot vermeiden. Aber meistens ist es ja auch so, dass man das Weißbrot in zum Beispiel Olivenöl tunkt und dann isst. Und Fette wiederum bewirken, dass der Zucker wiederum nicht so schnell aufgenommen wird. auch aus dem Weißbrot. Also die Kombination, deswegen sagen wir auch ausgewogene Ernährung, die Kombination spielt eine sehr große Rolle. Wie kombinieren wir? Wir können durchaus auch Weißbrot oder Spaghetti essen, klassische Spaghetti. Aber die Kombination, kombinieren wir es mit Gemüse, mit ein bisschen Fettsäuren, also was so verhindert, dass der Blutzuckerspiegel stark ansteigt durch eine schnelle Absorption des Zuckers oder der Kohlenhydrate in die Blutbahn, können wir das schon ein bisschen dämpfen. Natürlich der Salat vorweg, den finde ich auch immer sehr wichtig, oder eine Gemüsesuppe, weil da nehmen wir schon mal die Ballaststoffe auf. Das ist so die Grundlage für die Speisen oder die Kohlenhydrate, die danach kommen. Man sagt ja eigentlich diese Reihenfolge: erstmal Gemüse, dann Proteine, also erstmal Ballaststoffe, Proteine und dann erst die Kohlenhydrate zu sich nehmen. Manche sagen aber auch wiederum, es spielt keine Rolle. Man kann das auch zusammen aufnehmen, weil wenn man sich überlegt, okay, man isst erstmal den Salat, dann geht der Rutsch der schon mal in die Verdauung rein. Und dann kommt das Fleisch oder so, die Proteine oder die Kohlenhydrate kommen dann on top. Das heißt, wir haben sozusagen schon mal den Darm vorbereitet. Das ist, wie man, wenn man so einen Tisch deckt, ja, und dann kommen erstmal, sag ich mal, so die bösen Kohlenhydrate, ja, die angenehmer verdaut werden können oder langsamer dann ins Blut übergehen. Dann gibt's aber manche, die sagen, nein, also auch wenn man es jetzt mischt, zum Beispiel man isst Fleisch oder Kohlenhydrate und Gemüse zusammen, auch das verhindert diese Blutzuckerspitzen. Es gibt solche und solche Meinungen. Ich sag mal so, ich bin ein Fan eigentlich davon, vorab immer so einen kleinen Salat zu essen oder eine kleine Gemüsesuppe. Nicht nur deswegen, weil es vielleicht die Blutzuckerspitzen etwas reguliert, aber ich bin dann auch schneller satt. Mhm. Das heißt, wenn ich schon mal den Salat gegessen habe, dann kommt die Hauptspeise, dann esse ich meistens gar nicht mehr die Hauptspeise komplett auf. Weil es spielt natürlich auch eine Rolle, nicht nur was wir essen, sondern auch welche Menge wir essen.
Na klar.
Ja, kleine Portionen natürlich für nicht so, so hohen Blutzuckerspitzen wie jetzt große Portionen.
Ja, verstehe ich sehr gut. Wenn man jetzt sich dann anschaut, es gibt ja, ich sage jetzt mal, weil du es so ansprichst, dass es unterschiedlich wirken kann und sich da die Meinungen auch nicht ganz einig sind. Wenn man so diese typischen Sättigungsbeilagen so nimmt oder sowas wie Reis, Kartoffeln, Nudeln, dann ist es tatsächlich so, bei mir ist weißer Reis viel, viel intensiver vom den Blutzuckerspitzen als jetzt zum Beispiel Kartoffeln oder Nudeln, interessanterweise. So. Mhm. Das heißt also, wenn ich bei irgendetwas esse, also auch nicht nur pur, sondern in der Kombination diesen weißen typischen Sushi-Reis, sage ich mal so, dann habe ich eben halt, wenn mein glykämischer Index, also nicht mein Blutzucker normalerweise 100 ausgelevelt ist, dann habe ich so eine Spitze, die über 200 geht, 220. Mhm. Und dann aber leider, dann geht sehr schnell hoch und fällt sehr schnell ab. Mhm. Und genau dieses Abfallen, das heißt also, ich habe das dann wirklich so gesehen, dass ich dann, wenn ich dann von 220 auf, ich sage es mal 160, dann in kurzer Zeit wieder abfalle, dass dieser Mangelmoment sozusagen, das schnelle Abfallen eigentlich schon fast wieder dazu führt, dass ich schon wieder Hunger habe, obwohl ich ja eigentlich noch bei 160 bin.
Genau.
So. Und das ist ja natürlich etwas, also was dazu führt, dass man noch mehr isst.
Ja, genau, das ist das Problem. Das ist dann so ein Teufelskreislauf, wenn man halt viel verarbeitete Lebensmittel oder viel Lebensmittel mit hohem glykämischen Index zu sich nimmt, dass man eben diese Blutzuckerspitzen hat, viel Insulin ausschüttet und der Abfall vom Insulin, dieser gravierende, schnelle Abfall, verursacht dann, dass man eben schnell wieder Heißhunger bekommt. Ja, und dann greift man wieder zum nächsten, zum Schokoriegel oder so. Deswegen ist es wichtig, auch man kann weißen Reis essen und wie gesagt, dieser glykämische Index, die Blutzuckerwirksamkeit im Blut, kann man abdämpfen, indem man das kombiniert mit Gemüse. Und wir wissen, die asiatische Küche, die essen ja sehr viel Reis, aber die essen sehr viel Gemüse dazu. Und deswegen ist es so, dass wir wissen, in Asien, die Menschen sind eigentlich sehr gesund. Die trinken auch noch grünen Tee, was auch den Blutzuckerspiegel ein bisschen reguliert und senkt. Also die kombinieren eigentlich die richtigen Lebensmittel. Und wir leben ja hier in einer Fast-Food-Gesellschaft, das wissen wir, seitdem die Hamburger erfunden wurden. Und das heißt, wir nehmen wir nehmen sehr viel Fastfood zu uns und dadurch haben wir ständig diese Blutzuckerspitzen. Es geht auf und ab und hoch und runter. Und dann natürlich zu was zu greifen, was sehr zuckerhaltig ist, also mit sehr raffinierten, verarbeiteten Lebensmitteln und Zuckern, dann haben wir die nächste Blutzuckerspitze. Und dann geht das wirklich so auf und ab, wie manchmal an der Börse, hoch, runter, hoch, runter. Und das ist sehr ungesund für den Körper.
Da möchte ich gleich drauf eingehen, jetzt nur noch mal ganz kurz noch mal vorher. Wenn man jetzt, also es ist schon so, dass eben halt unterschiedliche Menschen unterschiedlich auf Lebensmittel schon reagieren können. Das scheint ja doch eine gewisse genetische Geschichte zu sein. Das, wo sich die meisten doch irgendwie einig sind, ist, dass wenn man vorher mit einem gewissen Abstand sowas wie Apfelessig zu sich nimmt, dass das dazu führen kann, dass die Spitzen nicht ganz so extrem sind. Hast du da Erfahrung mit?
Ja, gibt solche und solche Meinungen. Also es ist nicht so richtig belegt mit diesen Blutzuckerspitzeln. Also die Wirkung von Apfelessig auf die Blutzuckerspitzen. Manche sagen, ja, es hilft, diesen Blutzucker eben über den Tag stabil zu halten. Und manche haben wieder eine andere Erfahrung gemacht. Ja, also pauschal kann man das nicht sagen. Ich würde morgens, also Apfelessig ist ein gutes Lebensmittel, wenn man jetzt sagt, man möchte so ein bisschen auch die Fettverbrennung anregen, weil Apfelessig schüttet Verdauungssäfte aus und so weiter. Das stimmt schon. Deswegen vielleicht auch so ein bisschen der Zusammenhang zum Blutzucker. Aber ich finde zum Beispiel, also ich weiß nicht, was du zum Frühstück isst, aber bei mir ist es so, ich nehme gerne einen Joghurt. Das ist eigentlich hauptsächlich mein Frühstück. Früher war es anders natürlich. Ich bin ja mittlerweile, achte ich mehr auf meine Ernährung. Ein Joghurt und ich kombiniere den zum Beispiel mit Haferflocken. Und wobei man auch sagt, Haferflocken haben viel Zucker, also viel Kohlenhydrate. Aber die Kombination macht's halt. Und wenn man dann noch ein bisschen Nüsse und ein bisschen Obst dazu nimmt, Obst zum Beispiel, ein Apfel, bildet eine gelartige Schicht im Darm und verhindert auch, dass der Blutzucker so hoch, so schnell aufgenommen wird und so nach oben schießt. Und Obst, wie zum Beispiel Äpfel oder Orangen, sind sehr faserhaltig. Und diese Fasern verdauen wir ja nicht. Das heißt, das sind Ballaststoffe, die eben verhindern, dass der Blutzuckerspiegel so steigt und dass wir so viel Kohlenhydrate auf einmal zu uns nehmen. Kombination, deswegen sagt man immer ausgewogene Ernährung, Kombination mit bisschen Kohlenhydrate, ein bisschen paar Nüsse, also gesunde Fette auch und so weiter, ist eigentlich die beste Variante für ein Frühstück morgen zum Beispiel.
Ja. Ich mache es so ähnlich. Bei mir ist es so, dass ich schon so ein Müsli nehme, also ein zuckerarmes Müsli, aber ich tue dann da relativ viel Proteinpulver noch dazu. Das heißt, also ich habe dann so um die 40 Gramm Protein, die ich da nochmal mit reinmache und das dann mit Mandelmilch dann eben halt aufgegossen und so. Und das führt wirklich dazu, ich habe es wirklich mal versucht, ohne das Proteinpulver, dann habe ich einen deutlich höheren Sugar Spike sozusagen durch das Müsli. Genau. Wenn ich aber jetzt eben halt diese große Menge an Protein, und das finde ich eben halt auch gut, dann guck mal bei mir, wenn ich dann schon morgens in der ersten Mahlzeit 40 Gramm Protein habe, dann ist das ja, habe ich ja schon mal so ein...
Ist schon sehr gut.
Ist schon mal sehr gut, sage ich mal so, wenn ich zumindest auf über 100 Gramm kommen möchte am Tag, dann hat man ja schon mal so einen guten Teil dann rein. Und es hat tatsächlich eine sehr gute stabilisierende Wirkung bei mir auf
den Blutzucker. Stabilisiert auch den Blutzucker oder beziehungsweise die Blutzuckeraufnahme. Und Proteine sind ja auch sehr, sehr wichtig für den menschlichen Körper. Ich sage immer, wir bestehen eigentlich aus Protein und Wasser. Ja, also daraus besteht der Mensch. Und auch da, ich habe ja viele Patienten bei mir in der Praxis, die ich auch, wo ich immer abfrage, egal weswegen die kommen. Ich mache immer eine ausführliche Anamnese. Ich frage immer ab, wie ernähren sie sich? Ganz wichtig. Die kommen ja mit Hautproblemen zu mir oder mit Bindegewebserschlaffung. Und ich frage immer, wie ernähren sie sich? Und ich stelle immer wieder fest, dass zum Beispiel Vegetarier einfach zu wenig Proteine zu sich nehmen. Und ich sage immer, ihr müsst unbedingt darauf achten. Proteine, Proteine. Man sagt 0,8 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das heißt, wenn man jetzt 70 Kilo wiegt, ja, also und dann noch Sport macht, dann sogar bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das heißt, wenn wir so 100 Gramm pro Tag zu uns nehmen und natürlich ein bisschen aufgeteilt so auf 3 Mahlzeiten, ist das schon ideal. Deswegen ist es gut, wenn man morgen zum Beispiel in sein Müsli noch zusätzlich Proteine reintut, weil dann hat man schon mal einen Teil abgedeckt. Und wenn ich dann bespreche mit meinen Patienten und die sind Vegetarier oder sogar vegan und frage, wie nehmen sie denn die 100 Gramm Proteine pro Tag zu sich? Naja, ich esse viel Gemüse, Obst und dann sage ich denen, naja, in 100 Gramm Kichererbsen sind vielleicht nur 7 Gramm Protein drin. Wie nehmen sie denn den Rest zu sich? Und dann fangen viele an nachzudenken. Und wir brauchen ja auch Proteine für alles. Hormone bestehen aus Proteinen, Muskulatur besteht aus Proteinen, also ne, die, alle Muskeln. Und wenn man Muskelaufbau macht und man hat kein Protein zur Verfügung, ich sage immer, es ist wie eine Fabrik, ich will was produzieren. Ich habe aber die Bauteile nicht. Wie soll das dann funktionieren? Ja? Antikörper, wenn wir krank sind, wenn wir denken, Neurotransmitter sind alles Proteine. Also ich finde es sehr gut, dass du früh schon morgens Proteine zu dir nimmst, weil das ist auch ein sehr wichtiges Thema, wo ich auch immer wieder darauf hinweise, bitte beschäftigen Sie sich mit dem, was Sie essen und schauen Sie nach, ob Sie auf Ihre notwendige Proteinzufuhr pro Tag überhaupt kommen, wenn Sie vegan sind oder Vegetarier. Ja. Und gerade nach dem Sport zum Beispiel auch, wir wissen Proteinshake, weil dann natürlich der Körper will Muskulatur aufbauen, er braucht Proteine. Und diese ausgewogene Ernährung ist eigentlich ideal, um diese Blutzuckerspitzen zu vermeiden und eventuell eine Insulinresistenz zu verhindern. Insulinresistenz ist auch ein großes Thema, weil man muss sich das so vorstellen, wenn jemand ständig viel Zucker zu sich nimmt und gerade diesen Zucker, der einen hohen glykämischen Index hat, und so entwickelt man eben dann diesen Diabetes Typ 2, der landet vielleicht irgendwann in einer Insulinresistenz. Das heißt, der Körper ist nicht mehr oder die Zellen sind nicht mehr so empfindlich auf Insulin.
Das heißt also, wenn ich sehr häufig, du hast es gerade so wie die Börsenkurse gesagt, so, also wenn ich sehr häufig immer hochspike, dann wieder runterfalle, hochspike, runterfalle, dass es dann irgendwann dazu führt, dass, ich sage jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, die Bauchspeicheldrüse auch keinen Bock mehr drauf hat, dass Insulin ständig irgendwie.
Genau.
Also das ist so ein bisschen, wer ständig Alarm ruft sozusagen, den nimmt man nicht ernst, wenn wirklich Feuer brennt.
Genau so ist es. So kann man sich das vorstellen. Und Insulinresistenz ist eben das, was hinterher dann zu einem Diabetes mellitus Typ 2 führt, also zu diesem klassischen Diabetes, den man eigentlich auch verhindern kann. Es spielen natürlich auch andere Faktoren eine Rolle, wie genetische Disposition. Das heißt, wenn die Eltern schon Diabetiker sind, Typ 2 Diabetiker, hat man natürlich ein erhöhtes Risiko, das auch zu bekommen. Aber die Ernährung spielt trotzdem eine sehr große Rolle. Und man soll auch Sport machen. Wir wissen, Sport senkt auch den Blutzuckerspiegel, ne? Verbrennt die Kalorien. Zucker ist der Brennstoff für die Muskulatur. Und deswegen wird zum Beispiel auch empfohlen, nach dem Essen einfach eine Runde spazieren zu gehen.
Ich mache das tatsächlich bei mir. Ich habe mittlerweile ein Walking Pad unterm Schreibtisch. Das heißt also, selbst wenn ich nicht dazu komme, nach dem Essen noch große Spaziergänge zu machen, arbeite ich halt weiter, aber gehe dabei. Und man merkt wirklich, also ich habe jetzt dieses Jahr schon zweimal so ein Blutzuckermessgerät gehabt, dass es schon einen Riesenunterschied macht, wenn man eben nach dem Essen sich bewegt.
Genau, die Bewegung, weil dann verbrennt man natürlich Zucker, der gerade im Blut ist, der geht dann direkt in die Zellen rein, wo er halt benötigt wird.
Was ich ganz interessant finde, ist aber, dass auf der einen Seite ich eben halt sehe, dass wenn ich nach dem Essen mich bewege, dass dann dadurch der Blutzuckeranstieg nicht so stark ist. Auf der anderen Seite, wenn ich noch gar nichts gegessen habe und jetzt, sage ich mal, morgens joggen gehe, der Blutzuckerspiegel ja auch nach oben geht.
Genau, weil der Körper, also über Nacht regeneriert ja der Körper. Und es gibt ja auch Speicherzucker, den wir haben, der dann natürlich freigesetzt wird. Der Körper kriegt das Signal, oh, jetzt brauche ich vermehrt Zucker, wo hole ich das jetzt her? Und dann geht er an den Speicherzucker dran. Genauso ist es, das wissen auch nicht viele, zum Beispiel Fettsäuren, die wir in Fettzellen ablagern. Fettzellen sind wie Vorratskammern. Die können sich auch füllen, wie so Luftballons, und wieder entleeren. Und ich sage immer, wer natürlich zu viel Kohlenhydrate zu sich nimmt und das nicht gleich alles verbrennt, der speichert das ab. Die Leber wandelt das um in Fettsäuren und speichert das einfach im Fettgewebe ab. Deswegen nimmt man dann zu. Man wird speckig, wenn man zu viel Zucker isst. Ne? Und genauso kann der Körper aber auch wieder diese Reserven quasi nutzen, um Zucker bereitzustellen. Also wie gesagt, der Körper ist eigentlich ein sehr ausgeklügeltes System und hat auch seine Vorratskammern, wo er dann darauf zugreift, wenn er dringend Zucker braucht. Ja. Und über Nacht eben regeneriert der Körper und baut auch Glykogen eben auf, also Speicherzucker, ja, den er auch zur Verfügung stellen kann, wenn man mal dringend was braucht. Ja. Genau, und das ist halt so, wie der Körper eben funktioniert. Also er kann sich selber regulieren und er kann sich seinen Blutzucker aus verschiedenen Quellen holen, wenn er den Blutzucker oder die Kohlenhydrate braucht. Ne?
Es gibt ja auch Menschen, die versuchen, gar keine Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Hm. So, und wir wissen ja, dass das Gehirn eigentlich die Glucose braucht, um zu funktionieren. Dann, wenn es dann aber so ist, dass er gar keine Kohlenhydrate zu sich nimmt, dann holt das, glaube ich, aus den Fettzellen. Dann ist es, glaube ich, die Ketose. Ist das soweit richtig?
Genau, ja.
Und ist es jetzt so, dass du, wie ist dein Blick darauf, würdest du sagen, dass quasi so ein Vorgehen, dass man dauerhaft in der Ketose ist, dass das genauso gut ist?
Es gibt ja auch diese ketogene Diät, ja, wenn man jetzt abnehmen will. Aber ich bin trotzdem der Meinung, der Körper braucht Zucker. Also auch einfach so zum Denken und einfach, um auch schnell zu funktionieren. Zucker ist ja auch so ein Brennstoff, wenn man ganz schnell irgendwie eine Energiequelle braucht, ist ja Zucker Nummer eins, also Brennstoff. Das heißt, wenn ich jetzt vorhabe, zum Beispiel, ich muss vor vielen Menschen eine Rede halten oder so, ja, und ich muss mich ganz gut konzentrieren, dann haben wir ja zum Beispiel den Traubenzucker, wo wir sagen, Traubenzucker zu sich nehmen, weil man dann sofort den Zucker im Blut hat, den man dann eben fürs Denken, für die Nervenzellen verwenden kann. Alles andere funktioniert halt langsamer, ja. Und wir brauchen einfach Zucker auch für viele Stoffwechselprozesse. Also ich würde jetzt nie allein ketogen leben. Das würde ich nicht machen. Ist auch nicht empfehlenswert. Es ist eine ausgewogene Ernährung empfehlenswert. Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung oder sogar die Anti-Aging-Gesellschaft, wo ich auch jedes Jahr zum Kongress fahre, die empfiehlt eigentlich als weltweit beste Kostform sogar die mediterrane Kost, weil die sehr reich an Gemüse ist, an gesunden Fetten, Olivenöl und so weiter und sehr ausgewogen ist.
Ich glaube, bei der mediterranen Kost, ich sag mal so, der ideale Teller ist ja ungefähr die Hälfte Gemüse.
Genau.
Ich glaube, ein Viertel ist dann Proteine.
Genau.
Und ein Viertel ist dann die Kohlenhydrate.
Kohlenhydrate, aber gesunde Kohlenhydrate. Also keine Kohlenhydrate, die eben starke Blutzuckerspitzen verursachen. Mhm. Natürlich kann man auch mal Weißbrot essen. Ich bin sowieso der Meinung, man kann auch mal sündigen, aber vielleicht clever sündigen, ne? Ja. Wie ich schon gesagt habe, indem man das kombiniert mit ein paar Ballaststoffen oder mit ein paar gesunden Fetten. Das kann man zum Beispiel machen.
Ja, okay. Gut, das heißt also auch, wenn man jetzt tatsächlich sagt, so wie du bei dem Beispiel von eben bleibst, nehmen wir jetzt mal an, wir haben einen großen Salat gegessen, wir haben dazu vielleicht ein bisschen, je nachdem, ob man Vegetarier oder Veganer oder sonst was ist, aber nehmen wir jetzt mal einfach an, man isst auch Fleisch, dann gab es dazu irgendwie eine Hähnchenbrust, dann hat man nochmal so die Proteine dazu und dann, sage ich mal so, ist man ja erstmal grundsätzlich ganz gut aufgestellt gewesen und wenn man dann zum Nachtisch ein ganz klein bisschen was Kohlenhydratehaltiges nimmt, irgendwas, weiß ich nicht, ein kleines Schälchen Panna Cotta und ein bisschen Tiramisu oder irgendwie sowas, so, dann könnte es ja durchaus sein, dass dadurch, dass ich vorher schon sozusagen mit den Ballaststoffen und Proteinen so viel gearbeitet habe, dass dadurch dann gar kein so extremer Spike wäre, wie wenn ich jetzt im Vergleich nur das Tiramisu gegessen hätte.
Genau, das ist richtig, ja.
Gut. Wie ist es denn das Thema Nahrungsergänzungsmittel? Kann da irgendetwas helfen?
Ja, also es ist immer die Frage, soll man Nahrungsergänzungsmittel oder braucht man die unbedingt? Mhm. Ich bin der Meinung, eigentlich eine ausgewogene Ernährung mit Ballaststoffen, also viel Ballaststoffen, reicht vollkommen aus. Also wir müssen jetzt nicht zu irgendwelchen Kapseln greifen, um jetzt unseren Blutzuckerspiegel dauerhaft zu stabilisieren. Mhm. Also ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Hast du mal was ausprobiert?
Ich habe das ausprobiert tatsächlich. Wir haben so Blutzuckerstabilisatoren sozusagen bei uns auch. Und ich fand das ganz faszinierend. Ich habe den mal wirklich, als ich den Tracker getragen habe, habe ich die tatsächlich mal mit Orangensaft runtergeschluckt. Das heißt also, ich habe mal wirklich eine große Klasse Orangensaft genommen und habe dann die Kapsel genommen, dann den dann den Orangensaft da runtergebracht. Und normalerweise hätte der Orangensaft so gerade auf nüchternen Magen eigentlich einen deutlichen Spike geben müssen.
Ja.
Und ich bin sogar von 100 auf 89 gefallen. Das heißt also, es funktioniert schon. Aber ich würde dir auch absolut recht geben. Ich finde, dass, also wann würde, ich habe es mittlerweile bei mir, habe ich die jetzt immer bei mir.
Mhm.
Und ich nutze die nur, wenn ich etwas esse, wo ich einfach weiß, das wird jetzt einen Spike auslösen, aber ich möchte es nicht so. Also nehmen wir jetzt mal an, ich bin eben halt zum Sushi-Essen eingeladen, dann, oder ich gehe zum Sushi-Essen, weil ich Sushi per se eben halt auch gerne mal zu esse. Und ich weiß einfach, dass da dieser Effekt ist, dann finde ich es schon gut, ihn dann zu mindern. Deswegen
durch
würde ich
den weißen Reis, ne?
Genau. Mhm. Deswegen würde ich aber jetzt nicht auf die Idee kommen, das als permanente Supplementierung quasi nur zu machen, um den Blutzucker zu stabilisieren.
Ja, man kann das ausprobieren. Ich selber muss sagen, ich habe das an mir selber noch nie getestet. Ich habe auch noch nie diesen Glukosesensor getragen, weil bei mir ist es einfach eine andere Situation. Ich arbeite sehr, sehr viel. Ich habe jeden Tag eine volle Sprechstunde und ich komme meistens gar nicht zum Essen. Ich sage es ganz ehrlich, wie es ist. Und das war früher, als ich noch Assistenzärztin in der Notaufnahme war in Berlin, da war es noch schlimmer. Da kam ich morgens hin, die Notaufnahme war brechend voll, der Nachtdienst ist gegangen und ich musste da erstmal 10 Patienten versorgen mit Herzinfarkt, Schlaganfall, Verdacht und so weiter und so fort. Und ich bin da teilweise nur gerannt und habe wirklich in meiner Schicht nicht mal was gegessen, was auch nicht gesund ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich esse nicht so oft, ich versuche auch abends nicht so spät zu essen. Und wenn ich was esse, achte ich ein bisschen darauf. Also ich versuche wirklich nicht so viel Kohlenhydrate zu mir zu nehmen, nicht so viel schlechte Kohlenhydrate zu mir zu nehmen und das immer zu kombinieren mit Gemüse, also mit Ballaststoffen. Beim Sushi, also ich esse auch gerne Sushi, aber da versuche ich natürlich auch mit so einem Algensalat und ein bisschen, ich esse sehr gerne Ingwer, oder auch scharf, Wasabi, ne, regt auch so ein bisschen den Stoffwechsel an, das so ein bisschen so auszugleichen. Also wie gesagt, ich habe noch nie so einen Glukosesensor getragen. Natürlich wäre es interessant, das mal auszuprobieren, aber vom Gefühl her glaube ich, dass ich das eigentlich so ganz gut im Griff habe. Und wenn man sich einfach ein bisschen mit seiner Ernährung beschäftigt und einfach mal so ein bisschen guckt, man kann auch so ein Tagebuch mal führen und schauen, was hat man denn zu sich genommen und dann einfach mal so ein bisschen im Internet recherchiert, welche Lebensmittel haben wie viel Kalorien und was für einen glykämischen Index, dann erkennt man eigentlich schnell die Fehler, die sich da eingeschlichen haben. Und wie gesagt, eigentlich, man kann ganz einfach darauf achten, wie du schon gesagt hast, die Hälfte des Tellers mit Ballaststoffen, also Gemüse, ein Viertel mit Protein und ein Viertel eben mit Kohlenhydraten und dann lebt man eigentlich sehr ausgewogen.
Ich habe das mal, ich fand das ganz interessant, ich habe das mir im Rahmen von einem Programm, das nennt sich Hello Insight, also unbezahlte Werbung, habe ich das mal gemacht und das, was ich so spannend finde, ist, da kann man dann immer eingeben, was man gegessen hat. Und dann habe ich dann zum Beispiel jetzt hier mein Müsli, was eben viel Protein, habe ich dann einfach genannt Proteinmüsli. Und dann kann man im Nachgang, geben die immer einen Score für das Essen. So, das heißt also, dass ich zum Beispiel auch, ich muss zugeben, ich habe eine gewisse Schwäche für Proteinriegel auch. So, das heißt also, ich esse so schon, ich würde mal sagen, bestimmt 4 bis 5 Mal die Woche esse ich dann irgendwie auch nochmal so als Snack, so einen Proteinriegel. Und da ist es auch tatsächlich so, dass unterschiedliche Riegel auch unterschiedlich einen Blutzuckereffekt haben. Das heißt also, umso mehr Protein sie haben, umso weniger ist natürlich der Blutzuckereffekt, als wenn sie weniger haben. So. Das, was ich aber ganz schön finde, ich kann jetzt noch immer in dieser Hello Insight App nachschauen, obwohl ich mal nur 2 Wochen lang diesen Tracker getragen hat, kann ich immer noch sagen, okay, schaue ich nach, ist das jetzt einer, der eben halt einen guten Wert hat, einen schlechten Wert oder einen ganz schlechten Wert, sage ich mal sowas.
Genau.
So. Und das finde ich schon ganz spannend, einmal es so zur Orientierung zu machen, weil, wie gesagt, es ja wirklich so ist, dass ich habe das so verglichen mit anderen Leuten, dass ich dann eben halt sagen kann, dass Kartoffeln zum Beispiel bei mir keine so große Auswirkung haben, wie jetzt eben halt der weiße Reis. Also ich scheine einfach dann, ich bin groß geworden sozusagen, bei uns gab es eigentlich, ich sage mal so 4 bis 5 Mal die Woche zu Hause im Elternhaus gab es irgendwie Kartoffeln. Scheinbar ist mein Körper sehr auf Kartoffeln konditioniert und von daher ist es dann auch für mich okay. Mehr als Reis jetzt im Vergleich.
Was natürlich ganz toll wäre, weil gerade auch diese Proteinriegel oder generell, das wäre mal so ein Aufruf an die Lebensmittelindustrie, da gibt's ja immer die Nährwerttabellen, die hinten auf den ganzen Produkten drauf sind, wo dann steht, wie viel Kalorien und so weiter, Kohlenhydrate, davon Zucker, Fette, Protein und so weiter. Wenn da auch angegeben werden würde, wie der glykämische Index ist, ob der niedrig, mittel oder hoch ist. Dass man eben weiß, oh, hoher glykämischer Index, muss ich mit Blutzuckerspitzen rechnen. Das wäre natürlich toll für uns, aber natürlich die Lebensmittelindustrie würde vielleicht nicht davon profitieren, gerade so die klassische Coca-Cola, die extrem viel Zucker enthält, das wissen wir auch. Da kann ich auch eine Anekdote aus meiner Praxis erzählen. Ich hatte letzte Woche einen Patienten mit starkem Übergewicht. Und eigentlich kam er zu mir, er wurde empfohlen von jemand Bekannten, weil er wirklich extrem über 100 Kilo und also einen dicken Bauch hatte und dachte, wir können den jetzt absaugen. Weil ich habe ja eine Schönheitsklinik in Berlin am Kurfürstendamm, die habe ich mir so ein bisschen parallel zu meiner Krankenhaustätigkeit vor 12 Jahren aufgebaut, weil ich auch immer was mit Anti-Aging und Schönheit machen wollte. Das war so mein Hobby. Und auf jeden Fall, dieser Patient saß bei mir und meinte eben, ja, da sage ich so, also an irgendwas muss es liegen, weil er sagte, ich esse gar nicht so viel und dann esse ich da morgens eine Scheibe Brot und nachmittags einen Apfel. Ich so, an irgendwas muss es liegen. Die Kalorien kommen durch den Mund. Die fallen nicht vom Himmel runter und setzen sich am Bauch an. Und dann haben wir natürlich auch rausgefunden, was es war. Das war nämlich die Coca-Cola. Er hat also jeden Tag, sagt er, hat er 2 bis 3 Liter Coca-Cola getrunken. Und zwar nicht die Light, weil der Süßstoff ist ja ungesund, aber die mit Zucker. Und da ist ja wahnsinnig viel Zucker drin. So, und wenn jetzt auf dieser Flasche draufstehen würde, sehr hoher glykämischer Index, was ja so ist, und wir wissen auch, wenn viel Insulin ausgeschüttet wird, Insulin hemmt ja auch den Fettstoffwechsel. Also man hat, das macht sozusagen doppelt Kalorien aus oder hat einen doppelt negativen Effekt. Das wissen wir auch, ne, dass Insulin eben den Fettstoffwechsel stoppt sozusagen. Und ja, da haben wir schon mal die Quelle gefunden. Und ich habe gesagt, um Gottes Willen, bitte auf Mineralwasser umsteigen, weil man wird ja mal sehen, wie schnell die Funde wieder runterpurzeln. Es ist wirklich dieser Zucker. Und leider aber kein Lebensmittelhersteller würde draufschreiben, hoher glykämischer Index. Vielleicht würden auch die mit niedrigen das draufschreiben. Aber ansonsten haben wir ja das Glück heutzutage, dass wir so digital unterwegs sind. Das gab es ja damals auch noch nicht, vor 20 Jahren. Und dass wir tolle Apps haben, wo wir einfach reingucken können. Und da können wir zum Beispiel eingeben, was es ist, was wir zu uns nehmen. Und dann sehen wir gleich, wie hoch der glykämische Index ist. Also total. Wir können heutzutage viel machen und viel Informationen uns aus Apps, aus dem Internet rausziehen. Und das gab es ja früher alles nicht.
Ich finde es ganz interessant, auch mit diesen ganzen versteckten Zuckern. Ich meine, bei Coca-Cola ist es kein wirklich versteckter Zucker, aber man ist ja doch teilweise überrascht. Ich hatte das wirklich in dieser Zeit, als ich diesen Tracker getragen habe, auch sehr viel ausprobiert. Und da habe ich unter anderem auch mal so Kartoffelchips ausprobiert und war dann überrascht, wie stark die spiken. Und dann dachte ich, das ist ein Wahnsinn. Und da habe ich erstmal dran drauf geschaut, wie viel Zucker da drin ist. Das war mir gar nicht so bewusst.
Die sind dafür bekannt, ja. Nein. Chips, Salzstangen, ja, die haben einen sehr hohen glykämischen Index. Ja. Das denkt man gar nicht.
Denkt man gar nicht, weil man denkt, man hat doch eher was Würziges, was Salziges. Man denkt ja immer bei Zuckerspikes, denkt man natürlich an etwas, was süß schmeckt. Aber
genau, Torte und so, ne?
Genau, genau. Also ist die Tafel Schokolade jetzt irgendwie so ein Effekt hat. Wiederum auch ganz interessant. Ich habe dann tatsächlich auch mal so diese 83-prozentige oder 85-prozentige Kakaoschokolade dann gehabt, die tatsächlich dann nicht so einen hohen Sugar Spike auslöst, wie jetzt eben halt die, ich habe jetzt keinen Vergleich gehabt, aber wie ich jetzt vermuten würde, die normale Vollmilchschokolade dann so.
Genau, weil die hat einen sehr hohen Kakaoanteil, sehr hohen Fettanteil und die schmeckt ja auch ein bisschen bitter. Ne? Mhm. Die ist nicht so süß wie jetzt klassische Vollmilchschokolade und die spiket weniger, das stimmt.
Was würdest du denn sagen, die 3 wichtigsten Tipps, die du mal so zum Abschluss geben würdest, die du jetzt unseren HörerInnen dann sozusagen auf den Weg mitgeben würdest, um idealerweise nicht in eine Insulinresistenz zu geraten?
Ja, also an allererster Stelle natürlich die ausgewogene Ernährung, wie ich schon erwähnt habe, also viel Ballaststoffe zu sich nehmen, also wirklich auch 3-mal am Tag und auf Lebensmittel zu achten, die einen niedrigen glykämischen Index haben. Man muss sich einfach nur ein bisschen damit beschäftigen. Wie gesagt, man kann auch so eine App nutzen oder einfach mal schnell Dr. Google fragen, das und das würde ich jetzt gerne essen. Natürlich, man weiß ganz genau, Schokoriegel, Torten und so weiter, die haben alle einen sehr hohen glykämischen Index. Aber wenn man sich unsicher ist, einfach mal nachschauen. Wir haben ja heutzutage Smartphones, die haben wir immer bei uns, da gucken wir mal schnell nach und dann wissen wir Bescheid. Also ausgewogene Ernährung, sehr wichtig. An zweiter Stelle Bewegung, Sport. Nicht nur, weil wir werden älter und die Muskulatur atrophiert, leider, sondern auch einfach, um diesen Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Einfach, man sagt ja dreimal die Woche Sport für, einfach für den Blutzuckerspiegel, für den Stoffwechsel, aber eben auch zum Erhalt der Muskulatur. Und vor allen Dingen, was ich sehr empfehlen kann, ist nach einer Speise, also nach der Nahrungsaufnahme, egal ob morgens, mittags, abends, sich ein bisschen zu bewegen. Ist natürlich heutzutage so, wo viele Homeoffice machen und sehr viel vor ihren Rechnern sitzen, zu Hause, und dann ihr Frühstück meistens noch vorm PC löffeln, ist nicht so gesund. Man soll sich auch wegen der mentalen Gesundheit wirklich eine Pause nehmen und sagen, so, jetzt mache ich 15 Minuten Frühstückspause. Da esse ich meinen gesunden Joghurt mit ein paar Nüssen, mit ein bisschen Obst, mit ein bisschen Haferflocken und nehme mir also sozusagen eine Auszeit, 15 Minuten, maximal eine halbe Stunde. Und dann muss man natürlich auch wieder einen Rechner. Mittags hat man ja meistens eine längere Mittagspause. Vielleicht macht man es dann auch so, dass man wirklich rausgeht. Einfach eine halbe Stunde einmal um den Block, bisschen in die Natur, auch frische Luft atmen. Sauerstoff brauchen wir auch fürs Gehirn, dass wir hinterher wieder besser arbeiten können. Das würde ich empfehlen. Und auch vielleicht auch abends nochmal, wenn man nach Feierabend nochmal was isst, einfach nochmal ein bisschen spazieren gehen. Ja, also bei mir ist es so, ich bewege mich viel in der Praxis, das ist gut. Aber wenn jetzt jemand eine sitzende Tätigkeit hat, also irgendwo versuchen, wirklich Bewegung einzubauen oder ganz klassischerweise abends nochmal ins Fitnessstudio oder eine Runde laufen gehen, sehr, sehr wichtig, Sport. Also ausgewogene Ernährung, Sport. Drittens, es gibt ja noch andere Faktoren, die sozusagen auch mit eine Rolle spielen, dass man Diabetes, Bluthochdruck und so weiter entwickelt im Leben. Das ist zum Beispiel Stress. Stress, Schlafmangel. Auch Schlafmangel führt dazu, dass man morgens mit mehr Hunger aufwacht. Ja, weil der Körper einfach diese Regenerationsphase nicht wirklich abgeschlossen hat. Und man wacht morgens auf, dann springt man auf, muss gleich los, steht unter Stress. Stress verursacht eben auch, dass wir mehr Zucker brauchen. Ja, dann greift man schon zum ersten Riegel oder sowas. Ja, schnell, schnell, ich muss los. Wirklich ein bisschen Stressreduktion, viel Schlaf, also mindestens 7 Stunden Schlaf pro Nacht, damit der Körper auch erholt und gesund in den nächsten Tag startet und nicht gleich gestresst wach wird und nach Zucker verlangt. Auch ein sehr wichtiger Punkt.
Ausgezeichnet. Dann sage ich erstmal herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Und du hast ja auch einen eigenen Podcast.
Genau, ich habe auch einen eigenen Podcast, der heißt Schönheit neu definiert. Und da rede ich viel natürlich auch über Schönheit, aber eben auch um Ernährung, Vitamine und so weiter. Und ja, das mache ich mit einem Kollegen und wir haben sehr viel Spaß auch dabei. Und ja.
Und darüber hinaus kann man dir auch bei Instagram folgen. Da hast du ja einen relativ großen Account.
Das stimmt. Da mache ich sehr viel informative Reels oder Posts zum Thema Schönheit, Anti-Aging und Ernährung, weil das alles zusammenspielt. Jemand, der sich nicht gesund ernährt, der altert schneller. Und der sieht vielleicht auch nicht so gut aus, kriegt schneller Falten und so weiter. Also das spielt auch alles eine große Rolle. Also einfach für Longevity, also für Langlebigkeit, eben Anti-Aging, Langlebigkeit und natürlich auch Schönheit. Ich habe ja viele, die kommen auch jahrelang geraucht, nicht auf Ernährung geachtet, ne? Übergewichtig, Diabetes, Falten und jetzt kommen die dann irgendwann zu mir. Und dieses Thema auch Longevity ist ja aktuell auch in aller Munde. Also alle schauen, was kann man machen, um länger zu leben, um gesünder zu leben und vor allen Dingen auch um Krebs zu verhindern. Auch das ist ein sehr interessantes Thema. Weil wir wissen, ernähren wir uns ungesund und ich empfehle auch immer Bioqualität. Ach so, das ist auch noch ein wichtiger Punkt zum Thema Ernährungstipps. Auf Bioqualität achten, weil es gibt auch, wo man denkt, das sind gesunde Lebensmittel, die trotzdem ungesund sind.
Genau, wegen der Pestizide.
Pestizide zum Beispiel, Schwermetalle, was auch immer. Ja? Oder Hormone, Antibiotika. Also Bioqualität ist auch sehr wichtig, wird auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen.
Super. Also, vielen Dank.
Ich danke auch.
Hast du eigentlich ein Lieblingssupplement?
Vitamin C.
Ja.
Nehme ich, also jeden Tag achte ich drauf.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mir sehr helfen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Newsletter. Dort geht es nicht nur um diesen Podcast. Meistens stellen wir euch da ganz neue Produkte vor, zu denen es dann auch immer einen Einführungsrabattcode gibt, der aber nur 24 Stunden gültig ist. Und das wäre ja blöd, wenn man das verpasst. Also, den Newsletter findet ihr unter www.sunday.de/newsletter.